Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Herzlich willkommen. Kamala Harris oder Donald Trump. Auf diese Optionen scheint es bei der US-Wahl am 5. November hinauszulaufen. Wie sich Polen auf die beiden Möglichkeiten vorbereitet, das besprechen wir gleich. Außerdem analysieren wir, wieso die Regierungsbildung in Bulgarien so schwierig ist und wie sich die politische Dauerkrise auf den Alltag der Menschen auswirkt. Und es wird nass. Mit Wasserpistolen versuchen Einheimische in Barcelona, Touristen zu vertreiben. Wieso die Proteste gegen Massentourismus gerade wieder aufflammen, auch das ist ein Thema hier in Europa heute. Schön, dass Sie dabei sind. Weltweit hat der Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft Reaktionen hervorgerufen, überwiegend wohlwollende, respektvolle. Als vielleicht schwierigste Entscheidung seines Lebens, so hat der polnische Ministerpräsident Donald Tusk Bidens Entschluss bezeichnet. Tusk würdigte Bidens Verdienste und Engagement auch für Polen. Das Verhältnis zwischen Polen und den USA, das gilt ja als traditionell eng und ist historisch gewachsen. Deswegen bespreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Warschau, Peter Sawicki, wie die aktuellen Entwicklungen in den USA in Polen betrachtet werden. Herr Sawicki, das Ausscheiden von Biden, wie wird das in Polen diskutiert?
Ja, es wird vor allem intensiv darüber berichtet. Ein Kommentator meinte, das wirke fast so, als ob diese Wahlen in Polen stattfinden würden. Also sehr viele Kommentare, sehr viele Reaktionen. Und was die politischen Reaktionen anbelangt, verlaufen sie weitgehend entlang der parteipolitischen Linien. Sie haben Donald Tusk zitiert, den polnischen Regierungschef. Ähnlich haben sich auch andere Vertreter der Regierung in Polen geäußert. Respekt und Dank für Joe Biden ausgedrückt. Es gab auch einzelne Sympathiebekundungen in Richtung Kamala Harris, wohl auch nur diese geringe Anzahl, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass man hier offen eine Seite unterstützt. Etwas verdeckt hatte es zuvor durchaus auch Hinweise gegeben, zum Beispiel in Person des Außenministers Radosław Sikorski, dass man es lieber gesehen hätte, dass zumindest auf Seiten der Demokraten Joe Biden nicht antritt mit Blick auf sein hohes Alter. Und was die Peace-Opposition, die nationalkonservative Peace-Opposition angeht, die ist mehr oder weniger offen gegen Joe Biden eingestellt beziehungsweise gegen die Demokraten und spricht sich grundsätzlich klar für Donald Trump aus.
Jetzt haben Sie Kamala Harris schon erwähnt. Sie hat ja nach eigenen Angaben inzwischen genügend Delegiertenstimmen beisammen, um die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin anzunehmen. Wie wird Kamala Harris in Polen bewertet?
Ja, es wird über eine mögliche Außenpolitik unter einer möglichen eventuellen Präsidentin Kamala Harris spekuliert, diskutiert und da ist tatsächlich wenig bekannt, weil sie auch bisher sich eben kein wirkliches außenpolitisches Profil geschaffen hat. Sie hatte tatsächlich auch zumindest einmal Polen besucht im Frühjahr 2022, kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Das war ein Solidaritätsbesuch bei einem NATO-Verbündeten, bei einem Land, das eben direkt an die Ukraine grenzt. Und dieser Besuch geriet oder gestaltete sich etwas kurios. Es gab eine Pressekonferenz mit Präsident Andrzej Duda. Und während dieser Pressekonferenz sah man, wie Kamala Harris laut loslachte über Andrzej Duda. Da ging es offenbar um seine Aussprache auf Englisch, die etwas missraten war, nachdem er da etwas zitiert hatte. Und das hatte zum Beispiel auf Seiten von Peace für Unmut gesorgt. Das ist sozusagen diese eine Episode, die greifbar ist bisher im Verhältnis von Kamala Harris zu Polen. Oft ist aber zu lesen, und das sind dann eher die liberalen, linksliberalen Kräfte in Polen, dass man jetzt auf eine neue Dynamik im US-Wahlkampf hofft. Und ein Zeitungskommentar von heute lautet, jeder Demokrat ist besser als Trump. So also die eine Sichtweise in Polen.
Dann kommen wir auf Donald Trump. Die Frage, die ja in Europa in den letzten Monaten häufig diskutiert wurde, ist, wie würde sich denn eine zweite Amtszeit von Donald Trump auf die Unterstützung zum Beispiel der Ukraine und insgesamt die Sicherheitspolitik in Europa auswirken? Gibt es in Polen die Sorge vor einem Ende der Unterstützung für die Ukraine nach den US-Wahlen?
Ja, die gibt es. Das spricht man zwar nicht unbedingt offen aus, um eben auch nicht den Eindruck zu erwecken, dass man hier in Panik gerät, aber das ist eindeutig so, dass diese Sorge vorhanden ist. Man fürchtet sich nicht unbedingt um direkte Auswirkungen auf die eigene Sicherheit, wenn Trump dann Präsident werden sollte, aber eben indirekt, wenn es eben diese geringere Unterstützung für die Ukraine geben könnte, wenn es zu einem Abkommen, das nachteilhaft wäre für die Ukraine, dann zum Beispiel zwischen Donald Trump und Wladimir Putin einer Übereinkunft über einen möglichen Diktatfrieden in der Ukraine, das löst in Polen eindeutig Sorgen aus, auch mit dem Hinweis, dass Russland sich dadurch ermutigt fühlen könnte, Kräfte neu zu bündeln und früher oder später eben auch Länder wie Polen oder das Baltikum anzugreifen.
Das heißt, wie bereitet man sich auf eine mögliche erneute Präsidentschaft von Trump vor?
Also Fachleute beobachten ein zweigleisiges Vorgehen. Ich habe zum Beispiel mit Bartłomiej Kot gesprochen, einem Experten der außenpolitischen eines außenpolitischen Thinktanks hier in Warschau, der Puławski-Stiftung. Und da geht es einerseits darum, aus seiner Sicht, dass Polen auf Glaubwürdigkeit als Partner setzt, dass man zum Beispiel vorweisen könne, dass man bereits 4% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgebe, dass man auch in der Vergangenheit viele bilaterale Rüstungsverträge mit den USA abgeschlossen habe und dass es auch keine Anzeichen bislang gegeben habe, dass Trump sie hinterfragen könnte oder bislang hat er sie zumindest nicht hinterfragt. Es gibt natürlich auch damit zusammenhängend das Bewusstsein, dass wenn die NATO insgesamt geschwächt werden sollte durch bestimmte Maßnahmen von Trump, sei es vielleicht eine geringere militärische oder geringeren militärischen Einsatz sozusagen der USA innerhalb der NATO, dass das natürlich nachteilhaft für alle in Europa und damit auch Polen wäre. Und deswegen setzt man sich zeitgleich in Polen auch dafür ein, dass der europäische Beitrag zur Sicherheit in der NATO und in Europa stärker werden soll, dass man hier vor allem zum Beispiel zwischen Polen, Deutschland und Frankreich umso stärker in der Sicherheitspolitik zusammenarbeiten müsse.
Zum Schluss noch kurz, ich habe es gesagt, die Beziehungen zwischen Polen und den USA, die gilt als traditionell eng. Das liegt ja auch daran, dass in den USA viele polnischstämmige Menschen leben. Welche Rolle könnten Sie bei den Wahlen spielen?
Ja, vielleicht eine größere als angenommen, denn es gibt verschiedene Schätzungen, wie viele Menschen mit polnischen Wurzeln in den USA leben. Da gibt es zum Beispiel eine Schätzung, dass das 10 Millionen oder mehr sein könnten. Viele davon leben in Großstädten. Eine ganz große polnischstämmige Gemeinschaft gibt es in Chicago. Das ist bekanntlich eher eine demokratische Hochburg. Aber es leben auch viele in Großstädten, in den sogenannten Swing States, zum Beispiel in Michigan oder Pennsylvania. Und vom Wahlverhalten her muss man berücksichtigen, dass die meisten Polen in den USA oder polnischstämmigen in den USA eher für die Nationalkonservativen, für Peace gestimmt haben. Das heißt, die wären wahrscheinlich eher Donald Trump zugeneigt. Mhm. Aber es gibt da eine sinkende Tendenz zuletzt. Also da haben sich auch die Kräfteverhältnisse eher ausgeglichen. Insofern eine gewisse Rolle könnten diese Menschen da in den USA sicherlich spielen, vor allem eben in diesen wichtigen Staaten.
Unser Polen-Korrespondent Peter Sawicki über das polnisch-amerikanische Verhältnis. Vielen Dank. Über das komplizierte Wahlsystem in den USA wird ja bei jeder Wahl diskutiert, denn nicht wer die meisten Wählerstimmen auf sich vereint, wird Präsident oder Präsidentin, sondern wer die Mehrheit der Stimmen der Wahlleute im sogenannten Electoral College bekommt. Dann gilt das Prinzip »The winner takes it all«. Was damit gewährleistet werden soll, ein klarer Regierungsauftrag für einen oder eine Kandidatin. In vielen europäischen Ländern läuft das anders. Teilweise vergehen Monate, bis sich die Parteien nach einer Wahl auf Koalitionen einigen können. Ein Extremfall der schwierigen Regierungsbildung ist Bulgarien. Bereits 6-mal wurde dort in den vergangenen 3 Jahren gewählt, weil keine stabile Regierung zustande kommen konnte. Zuletzt am 9. Juni. Der Wahlsieger, die Konservativen, hat es nicht geschafft, eine Regierung zu bilden. Und gestern ist dann auch der Versuch des Wahlbündnisses von Reformparteien, das vor allem gegen Korruption angetreten ist, gescheitert. Sicke Hane ist unsere Südosteuropa-Korrespondentin. Frau Hane, der 2. von insgesamt 3 möglichen Anläufen bei der Regierungsbildung in Bulgarien ist gescheitert. Woran hat das gelegen?
Also das mit der Regierungsbildung beauftragte Parteienbündnis hat erst gar nicht versucht, das Mandat zu erfüllen. Es geht um die Antikorruptionspartei Wir setzen den Wandel fort und ihren Partner Demokratisches Bulgarien. Die wurden davon überrascht, dass sie plötzlich die zweitstärkste Kraft im Parlament waren und damit den Regierungsauftrag, den zweiten, bekommen haben. Eigentlich war nach der Wahl eine andere Partei, die DPS, die zweitstärkste Kraft. Und die hat sich aber kürzlich zerstritten, hat Abgeordnete ausgeschlossen und ist jetzt nur noch viertstärkste Kraft. Und davon war das Reformbündnis, wie gesagt, überrumpelt. Man hat dann den Staatspräsidenten gebeten um 3 Monate Aufschub. Der Plan war, in dieser Zeit eine Reihe von Antikorruptionsgesetzen durchs Parlament zu bringen, aber dafür gab es keine Mehrheit. Der Präsident Ruben Radev hat dann auch das zweite Mandat erteilt, hat die 3 Monate nicht eingehalten, diese Bedenkzeit, um die gebeten worden war. Und dann hat eben, wir setzen den Wandel fort, demokratisches Bulgarien, das den Regierungsauftrag sofort unerfüllt zurückgegeben.
Also es ist eine sehr komplizierte Ausgangslage. Warum fällt die Regierungsbildung in Bulgarien oft so schwer?
Ja, also es gibt 2 grundlegende Probleme. Das erste ist, dass man, es kann man eigentlich kaum anders nennen, eine politische Feindseligkeit, vor allem zwischen den beiden größten Fraktionen, den Konservativen und eben dem besagten Antikorruptionsbündnis. Denn dieses Bündnis ist quasi die Antithese zu den Konservativen von der Partei GERB. Diese GERB-Partei gilt als hochkorrupt und die Reformer sind angetreten, um diese Korruption auszumerzen. Also die können gar nicht miteinander, auch wenn sie es zuletzt versucht haben. Das endete dann in nur noch mehr Streit. Aber auch unter den anderen Parteien wird eigentlich eher ausgeschlossen, dass man miteinander regiert. Und noch dazu, das ist das zweite Problem, ist das Parlament sehr zersplittert. Es gibt aktuell 6 Fraktionen, die alle nicht miteinander wollen oder können. Und fast 1/6 der Abgeordneten ist mittlerweile fraktionslos, weil es Parteien gegeben hat, die sich gespalten oder aufgelöst haben nach der Wahl. Also es geht wirklich drunter und drüber.
Wie wirkt sich diese, ja man muss wohl sagen, politische Dauerkrise auf das alltägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger aus?
Also ein ganz konkretes Beispiel aus den letzten Jahren ist, dass die Menschen eigentlich mit der hohen Inflation fast alleine gelassen wurden. Die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen. Im Verhältnis zum Einkommen der Menschen gehören die Preise für Lebensmittel zu den höchsten in Europa. Und da unternimmt die Politik fast nichts. Die hohe Inflation bremst zum Beispiel auch den Beitritt zur Eurozone, also die weitere Integration Bulgariens in Europa. Und ähnliches Beispiel, Bulgarien ist ja noch kein vollwertiges Schengen-Mitglied. An den Landesgrenzen auf dem Landweg muss immer noch kontrolliert werden. Das ist für die Wirtschaft ein großer Schaden. Und die Verhandlungen über den vollen Schengen-Beitritt sind jetzt auch wieder mal eingefroren.
Bulgarien ist das ärmste Land der EU gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Sie haben es auch beschrieben, Reformen wären dringend notwendig. Vielleicht nochmal Nachfrage, was ist da so in den letzten 3 Jahren ohne wirkliche Regierung alles liegen geblieben?
Also zum Beispiel gilt das Gesundheitssystem als sehr reformbedürftig. Da versickert viel Geld in den Krankenhäusern, mutmaßlich aufgrund vieler falscher Abrechnungen, weil die Krankenhäuser alleine wirtschaftlich sein müssen und versuchen, sich so über Wasser zu halten. Auch das Bildungssystem müsste reformiert werden. Eigentlich müsste Bulgarien auch Gesetze verabschieden, um Geld aus dem Corona-Fonds der EU zu bekommen. Wenn da nicht bald was passiert, dann verliert das Land 4 Milliarden Euro ungenutzt. Der Energiemarkt müsste reformiert werden. Die Preise sind vom Staat reguliert. Wenn die Bürger aber Marktpreise zahlen sollen, dann muss man eine Unterstützung für arme Menschen mitplanen. Und das ist jetzt auch schon mehrfach aufgeschoben worden. Also die Liste der anstehenden Reformen ist relativ lang.
Und noch ganz kurz, der zweite Versuch der Regierungsbildung in Bulgarien ist gescheitert. Wie geht's jetzt weiter?
Innerhalb der nächsten Woche wird es ein 3. Mandat geben, das der Staatspräsident erteilt. Niemand rechnet damit, dass das erfüllt wird. Und dann läuft es auf die 7. Neuwahlen in 3,5 Jahren raus, wahrscheinlich im Oktober, so wie es jetzt aussieht.
Sagt Silke Hane, unsere Südosteuropa-Korrespondentin, über die gescheiterten Versuche einer Regierungsbildung in Bulgarien. Vielen Dank. Your luxury, our misery. Also euer Luxus, unser Elend. Mit solchen und ähnlichen Slogans protestierten am Wochenende wieder tausende Bewohnerinnen und Bewohner auf Mallorca gegen den Massentourismus auf der Insel. Und auch andernorts in Spanien ist Tourismus inzwischen für viele Einheimische eher zur Plage geworden. Die Politik steht unter Handlungsdruck. In der katalanischen Hauptstadt Barcelona hat der Bürgermeister angekündigt, die Steuer für Kreuzfahrtpassagiere deutlich zu erhöhen. Er reagiert damit ebenfalls auf Proteste aus der lokalen Bevölkerung, zuletzt vor 2 Wochen. In diesem Sommer könnte es in Barcelona wegen eines großen Sportevents nämlich noch voller als ohnehin schon werden. Julia Macher berichtet.
Natürlich hat jeder das Recht, sich zu beschweren oder zu demonstrieren. Aber was wir uns nicht erlauben können, sind solch aggressive Übergriffe, sagt Manel Casals, Direktor von Barcelonas Hotelverband. Der Verbandschef ist einer von vielen Branchenvertretern und Politikern, die sich auch noch 2 Wochen nach der Demonstration um Schadensbegrenzung bemühen. Schlechte Presse will man mitten in der Hauptsaison vermeiden. Letztlich war das doch nur eine kleine Minderheit. In Barcelona leben schließlich 1,8 Millionen Menschen. Bei den Basketballspielen meiner Tochter sind mehr Zuschauer, als die Demonstration Teilnehmer hatte. Nicht groß, aber lautstark war die Demonstration, zu der mehrere Dutzend kleinerer Bürgerinitiativen aufgerufen hatten. Was die Demonstrierenden unter den Balkonen der Hotels an der Hafenpromenade skandieren, ist das spanisch-englische Kunstwort für das Springen vom Hotelbalkon in den Pool. Dabei kommt es jedes Jahr zu teils tödlichen Unfällen. Die wenigsten Urlauber verstehen, dass sie gerade dazu aufgefordert werden, herunterzuspringen. Auch ohne Sprachkenntnisse verständlich sind die Wasserpistolen, mit denen ein paar Demonstranten auf Touristen zielen. Tourismus sollte doch eigentlich gut für das Land sein, sagt ein schwedischer Urlauber, der vor den Wasserpistolen ins Innere eines Restaurants geflüchtet ist, eher belustigt als ängstlich. Ein Bremer Familienvater, der mit seinen beiden Kindern die Aktion aus sicherer Distanz beobachtet, ist weniger verständnisvoll.
Ich denke, die haben auch viele Jahre vielleicht gut vom Tourismus gelebt hier jetzt. Ob das wirklich jetzt hier so der letzte Schluss ist, sage ich mal jetzt hier so. Und auch teilweise aggressiv uns auch schon gegenüber hier gewesen sind die Leute.
Ist es das erste Mal, dass Sie hier in Barcelona sind?
Das erste und letzte Mal. Und deswegen und generell hat uns das auch nicht so gefallen. Wir fanden es auch sehr überrannt, das hat uns auch gestört. Das ist jetzt so, sage ich mal, die Kirsche auf dem Ganzen hier.
Im Stimmungsbarometer der Stadt steht der Tourismus regelmäßig weit oben auf der Liste der drängendsten Probleme. Dabei geht es nicht nur um Zugang zu erschwinglichem Wohnraum, sondern oft schlicht um Platz. Das Gedränge nervt nicht nur Touristen. Hotspots wie die Flaniermeile Ramblas oder die Basilika Sagrada Familia meiden die meisten Stadtbewohner seit Jahren. Dazu komme, dass immer mehr öffentlicher Raum privatisiert werde, sagt Irma Samayoa vom Kollektiv No a la Copa America, Nein zum America's Cup, einem der Organisatoren der Demo. Wenn öffentlicher Raum einmal besetzt ist, lässt er sich nur schwer bis gar nicht zurückerobern. Das ist gerade jetzt spürbar. Hier am Hafen darf eigentlich nicht geworben werden, aber jetzt prangt dort ein Banner für den America's Cup. Und während der Segelregatta werden sich die Bewohner des Viertels Barceloneta ausweisen müssen, um in ihre Wohnungen zu kommen, nur weil am Hafen Yachten stehen. Das ist doch beschämend. Die Segelregatta soll ab August 2,5 Millionen zusätzliche Touristen nach Barcelona bringen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Dabei sind die Besucherzahlen in Stadt und Region schon jetzt rekordverdächtig. 26 Millionen Passagiere landeten in diesem Jahr bereits am Flughafen von Barcelona. Mehr als je zuvor. Es gab nie irgendeine Art von Befragung, ob die Bevölkerung überhaupt so ein Event wie den America's Cup braucht oder möchte. Das halten wir für ein Riesenproblem, nicht nur wegen der öffentlichen Investitionen, die dafür notwendig waren. Das Ganze findet ja nicht in nirgendwo statt, sondern hier in Barcelona, wo die Lage ohnehin angespannt ist. Mega-Event trifft auf Massentourismus. Auf Barcelona wartet ein heißer Sommer.
Der Beitrag von Julia Macher über die Proteste gegen Massentourismus in Barcelona. Das Thema vertiefen wir heute Abend in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr. Anschließend können Sie das Ganze auch nachhören auf unserer Website oder in der Deutschlandfunk-App. Und das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.